Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz. Heute, ich würde sagen, eine ja fast offene Themensitzung, die wir hier machen im Kölner Studio der Redaktionskonferenz. Thomas Ruscher, hallo Thomas.
Hallo.
Und Christian Schütte hier am Mikrofon. Und es ist Dienstag und dienstags sind wir immer mit einem Campusradio, mit einem Uniradio verbunden. Und heute bei uns wieder mal zu Gast Mephisto 97.6 aus Leipzig, und zwar dürfte jetzt dort sein Rebecca Please, hallo.
Hallo.
Und Christoph Kotscharte, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Klärt uns kurz nochmal auf, wofür seid ihr beim Campusradio oder bei Mephisto 97.6 zuständig? Was ist euer täglich Brot?
Mein täglich Brot ist der tägliche Lokaljournalismus so ein bisschen. Ich bin im aktuellen Ressort unterwegs und moderiere jetzt seit neuestem auch ein bisschen hier rum.
Genau, und ich bin so ein bisschen für den Humor im Sender zuständig. Ich bin im Moment verantwortlich für das Satire-Magazin, was freitags den Wochenrückblick quasi und die Woche bei Mephisto abschließt.
Da hören wir im Laufe der Redaktionskonferenz noch ein bisschen was von. Ihr habt wie immer nicht nur Musik, sondern auch Berichte, Beiträge, Themen aus eurem Campusradio mitgebracht. Jetzt habe ich eben gesagt, offene Themenkonferenz stimmt nicht ganz, Thomas.
Nee,
denn es gibt ein Thema, was dominiert heute.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welches Thema du hinaus möchtest.
Okay.
Meinst du die Shell-Studie?
Ich gucke auf tagesschau.de. Ja, Nummer 1 an den Nachrichten. Shell Jugendstudie. Zuversicht hängt von sozialem Status ab. ZDF.de. Die neue Zuversicht der Jugend. Jetzt könnte ich mal weitergehen, einen kleinen Nachrichtenüberblick machen. N24.de, auch die haben die Shell-Studie. Jugend blickt optimistisch in die Zukunft, allerdings an Position 2. NTV.de, da ist die Meldung, so wie ich das sehe, inzwischen rausgefallen. Im Deutschlandfunk, ja, da war sie mittig und klar, aber bei D-Radio Wissen war es auch natürlich heute ein Thema. Also, die Shell-Studie, was hat es damit auf sich? Sie erscheint alle 4 Jahre.
Alle 3 bis 4 Jahre.
Alle 3 bis 4 Jahre wird dann immer heiß erwartet. Wir können das Ergebnis jetzt schon mal irgendwie kurz vorwegnehmen, obwohl wir gleich noch ein bisschen inhaltlich genauer darauf einsteigen wollen. Aber kurz gesagt, es steigt die Zahl der Optimisten. Die Überschriften haben es ja schon deutlich gemacht. Es wurden befragt, 12- bis 25-Jährige. Was kam raus, Thomas?
Ja. Also ganz grob gesagt, die Jugend wird optimistischer, aber sie gilt auch ein bisschen als konservativ. Also sehr wertorientiert und wertsicher. Familie ist wieder im Kommen. Jungs wie Mädchen vor allem, aber Jungs wollen wieder Kinder haben. Und
das können wir einfach mal so festhalten. Wie habt ihr das bei euch, bei Mephisto heute gespiegelt? Habt ihr das überhaupt aufgegriffen? War das bei euch Thema, die Shell-Studie?
Ja, wir hatten es heute Morgen im Faustschlag. In unserem Vormittagsmagazin hatten wir ein Gespräch mit einer Soziologin aus Leipzig von der Universität. Und wir haben halt im Vorhinein darüber berichtet, also beziehungsweise welche Erwartungen hatte sie. Und sie hat halt auch nochmal Bezug genommen auf die Shell-Studie von 2006 und hat gesagt, da war es ja so Alltagsdruck und Unsicherheit bei den Jugendlichen ein ganz großes Thema. Und dass sie da keine großen Veränderungen erwartet, aber dass die familiäre Bedeutung an Bedeutung gewinnt und dass sich auch diese Schichtspezifik weiter ausbaut. Und das hat sich ja auch heute bestätigt.
Genau, dann war es nämlich irgendwann 12 Uhr und die Ergebnisse lagen vor. Hören wir uns mal einen Auszug an aus dem Gespräch. War es unser Moderator Paulus Müller mit meinem Kollegen und unserem Kollegen Armin Himmelrath geführt hat.
Heute um 12 Uhr war es dann wieder soweit. Die Shell-Studie wurde veröffentlicht. Armin Himmelrath, der Radio Wissen, Kollege für Bildungs- und Wissenschaftsthemen, weiß, was rausgekommen ist. Ja, Armin, wie geht's unseren 12- bis 25-Jährigen? Sind die gut drauf?
Sie sind relativ gut drauf, ja. Und das ist vielleicht auch schon eine kleine Überraschung zu Beginn. Die deutliche Mehrheit sagt, ja, wir sind optimistisch, wir schauen optimistisch in die Zukunft, allerdings nicht blind optimistisch. Wir wissen schon, dass es da jede Menge Probleme gibt. Wirtschaftskrise ist ja so eine Geschichte, Klimawandel vielleicht, persönliche Berufsaussichten, alles nicht ganz einfach. Aber diese 2500 Jugendlichen, die da befragt wurden, da zeigt sich trotz dieser unsicheren Zukunftsaussichten tatsächlich sowas wie ein gestiegen Optimismus. Und man muss sagen, das betrifft auch nicht ganz alle Jugendlichen, die Mehrzahl zwar schon, aber es betrifft vor allem die, denen es wirtschaftlich, finanziell, sozial relativ gut geht. Wir haben in dieser Studie auch eine soziale Kluft, die zeigt sich daran, dass bei denen, die aus ärmeren Familien, aus sozial schwächeren Umfeld kommen, dass da dieser Optimismus viel weniger stark ausgeprägt ist, dass die Mehrheit eben eher skeptisch ist. Und das ist schon ein Befund, den die Wissenschaftler da heute als sehr, sehr wichtig betont haben. Zweiter Punkt, in allen Schichten rauf und runter gibt es eine gewisse Wertorientierung, also Dinge, die du eben in der Anmoderation ja auch schon genannt hast, Familie, Vertrauen, Zusammenhalten, das sind Dinge, die immer wieder genannt werden.
Also das war die erste Antwort von Armin Himmelrath, was er sonst noch zu erzählen hatte. Das hören wir uns gleich nochmal an. Also war da jetzt für euch was Überraschendes drin?
Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Also vor allem dieser Aspekt, dass natürlich sozioökonomischer Status dabei eine Rolle spielt, ist jetzt glaube ich nicht so überraschend, dass man weniger optimistisch ist, wenn man schlechtere Voraussetzungen hat. Und das ist ja in diesem Land schon länger bekannt, dass da eine Schere gibt, die auseinandergeht und dass das ja auch starke Auswirkungen auf die Zukunftschancen der Jugendlichen hat. Also weiß nicht. Dich, Rebecca?
Nee, also so richtig überrascht hat es mich auch nicht. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen suggeriert, dadurch, dass jetzt der Aufschwung ja auch im Kommen ist und so, dass es positiver sein kann, aber auch verschiedene Studien haben ja auch dieses Jahr gezeigt, dass es ja auch Städten, was die Armut angeht, nicht besonders gut geht und das betrifft ja auch Leipzig.
Ich frage mich immer nur, wo diese neue Spießigkeit jetzt wirklich herkommt. Das war ja bei der letzten Studie auch schon so ein bisschen das Ergebnis und ich weiß immer noch nicht so genau, warum eigentlich. Und ob uns das auch betrifft, das frage ich mich auch.
Ja, über diese neue Spießigkeit. Ich bin für Familie und alle möglichen traditionellen Werte, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie eigentlich links oder was auch immer, reden wir gleich noch drüber. Wenn ihr das mal abgleicht, also die Stimmung, die hier in der Shell-Studie, sei sie nun überraschend oder nicht, skizziert wird, ist das etwas, was ihr an der Uni oder in Leipzig auch so wiederfindet?
Also in Leipzig würde ich sagen, ist es insofern wiederzuerkennen, dass die Frustration, glaube ich, bei den Leuten, die arbeitstechnisch nicht so gut gestellt sind, doch relativ groß ist. War ja auch jetzt in der Presse, dass hier doch ein deutlicher Anteil der Bevölkerung am Existenzminimum lebt. Und dementsprechend verzerrt sich das Bild wahrscheinlich hier auch ein bisschen.
Das ist allerdings wahr. Also ich komme ja auch ursprünglich aus den alten Bundesländern, bin jetzt seit einem Jahr hier und tatsächlich habe ich da auch so einen Bruch gemerkt, irgendwie von Münster nach Leipzig. Ist schon eine andere Stimmung. Kann ich schon nachvollziehen.
Woran hast du das gemerkt? An so Kleinigkeiten?
Also das Thema Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg ist hier einfach sehr viel präsenter dadurch, dass die Arbeitslosenzahlen wirklich ganz andere sind. Ich habe jetzt auch in meiner WG, das ist auch so ein Ding, was ich hier kennengelernt habe, Erwachsene dabei mitwohnen, die teilweise von ihren Jobs sich nicht eigene Wohnungen leisten können und da ist das natürlich immer präsent irgendwie. Also ist jetzt bei mir auch so ein ganz persönliches Ding.
Wenn du sagst, Erwachsene in deiner WG, in welchem Alter bewegen die sich denn?
Wirklich Erwachsene, also über 30.
Ah, okay.
Deutlich über 30, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch knapp über 30 und lebe in Leipzig auch noch in einer WG als Erwachsener.
Okay, ja, das sollte jetzt nicht, aber sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir die Zahl hier schon genannt haben, die ist im Gespräch mit dem Armin Himmelrath, im Programm am Tag heute ist sie gefallen. Ich weiß aber nicht, ich habe sie eben zumindest in dem Auszug nicht gehört, deswegen liefere ich die der Vollständigkeit halber nach. Bei jungen Leuten aus benachteiligten Familien, was auch immer das dann ganz konkret heißt, da haben sich 33% zuversichtlich gezeigt. Nur um die Zahl jetzt nochmal nachzuliefern. Wir hatten eben schon die Frage, okay, wie kommt das eigentlich? Man guckt optimistischer in die Zukunft, hat so eine junge, dynamische, vielleicht links angehauchte Gesinnung, sagt man zumindest. Mhm. Und trotzdem steht man so auf so richtig traditionelle Dinge. Ja, war natürlich auch im Gespräch mit Armin Himmelrath die Frage.
Das sind ja
solche Werte, alles so Dinge, für die wir früher ausgelacht worden wären, hätten wir sie irgendwie öffentlich gesagt in der Schule.
Das wäre peinlich gewesen,
dann wären wir Spießer gewesen wahrscheinlich. Und es klingt ja, also es sind ja wirklich eigentlich so konservative Werte, traditionelle konservative Werte. Sind die Jugendlichen denn wirklich konservativ?
Ja, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Es hat beides. Also zum einen gibt es genau diesen Konservativismus, wenn man das so nennen will, in der, zumindest in den Aussagen. Also sagen zum Beispiel 76% der Jugendlichen, also 3 von 4 sagen Familie, finden wir super, wollen wir haben. 70% wollen Kinder, Frauen ein bisschen öfter als Männer. 3/4 der Jugendlichen sagen auch, ich werde meine Kinder so erziehen, wie ich selber von meinen Eltern erzogen worden bin. Ich bin damit völlig einverstanden, wie das gelaufen ist. Also da gibt es eine hohe Übereinstimmung mit dem, was die Eltern gemacht haben. 90% sagen sogar, das Verhältnis zu meinen Eltern ist gut bis sehr gut. Also ganz, ganz enge Bindung ans Elternhaus. Da lacht der Konservative, das ist klar, sagt ja, so muss es sein. Sie äußern auch Verständnis für die Älteren. Aber das sind eben nur die Dinge, die sie benennen. Auf der anderen Seite gibt es eben den Punkt, dass sie sagen, ja, und trotzdem ordnen wir uns politisch nicht als konservativ ein. Die Mehrheit der Jugendlichen sagt, wir sind links, links von der Mitte. Und da schaut man natürlich so ein bisschen komisch drauf, denkt, wie passt das zusammen? Aber es ist tatsächlich so, sie nennen diese Werte, ohne sich politisch damit als Konservative selber einzuordnen. Und dieser politische Bereich, das ist dann nochmal so eigenes Tummelfeld, auf dem sie sich bewegen. Das spielt schon eine Rolle für die. Die sind also nicht unpolitisch. Das ist auch wieder ein bisschen gestiegen bei dieser Studie. Aber insgesamt schon so, dass sie sagen, wir sind eher pragmatisch. Also sie engagieren sich dann schon mal für was, sagen zum Beispiel, Klimawandel ist ein ganz, ganz großes Thema für uns, da muss man konkret handeln. Viele von ihnen sagen auch, wir tun das, wir fahren viel Fahrrad, wir sehen zu, dass wir wenig Auto fahren, wenn es dann die Älteren sind, die befragt wurden. Aber auch da sagen die Wissenschaftler, kann man wieder über die Zeit schauen, das ist schon weniger politisches Engagement als zum Beispiel noch in den 70er oder 80er Jahren.
Ja, Armin Himmelrath im Gespräch mit unserem Moderator Paulus Müller. Ja, die Mehrheit sagt unterm Strich, okay, politisch denke ich links der Mitte, aber ich vertrete trotzdem, sagen wir mal, konservative Werte. Haben wir dafür eine Erklärung? Brauchen wir dafür eine Erklärung?
Vielleicht weiß ein 12-Jähriger noch nicht genau, dass er eigentlich die ganze Zeit Werte für eine konservative politische Ausrichtung geäußert hat und sagt einfach, er ist politisch links.
Ich glaube, das hängt doch so ein bisschen von der Regierung ab. Also man merkt nicht, dass die konservativen Werte, die man vielleicht selber vertritt, irgendwie die Werte sind, die eigentlich im Moment am Drücker sind, was die Regierung angeht, weil die ja trotzdem nicht das machen, was man selber für sich gerne hätte. Also ich glaube, da entsteht auch so ein Unterschied im Denken einfach.
Ja, ich glaube, der Meinung will ich mich gerade einfach mal anschließen, dass das die Werte, die so vertreten werden, werden auch gar nicht so bewusst als konservativ dann wahrgenommen. Also Häuschen im Grün wahrscheinlich, Familie mit Hund ist konservativ, wird aber wahrscheinlich einfach nur als heimlich und erstrebenswert angesehen von den jungen Leuten dann.
Hm. Und die Notwendigkeit, dass man sagt, okay, das Private muss und soll politisch sein, die Zeiten sind denn zumindest im Moment erstmal passé.
Ob das dann wohl die Jugendlichen sind, die jetzt bald diese Protestgeneration der Bürger, die deutschlandweit auf die Straße gehen, dann zurückpfeifen werden irgendwann? Also die jetzt in Stuttgart demonstrieren und sonst überall?
Ja, also aber ich kann doch in Stuttgart demonstrieren und dann trotzdem mir zu Hause eine Familie wünschen.
Ich glaube, konservativ zu sein bedeutet nicht unbedingt, nicht für seine eigenen Ideale dann auf die Straße zu gehen.
Also ja, ich glaube, das kam ja auch bei der Studie raus. Also, dass wenn Leute von etwas überzeugt sind, dass sie dann auch bereit sind, dafür irgendwie zu kämpfen. Also sei es Unterschriftenaktionen oder Demonstrationen, dass sie sich daran beteiligen, aber das nicht unbedingt an der politischen Meinung festmachen.
Mhm. Vielleicht passt da auch zu, der Jugendliche, der 12- bis 25-Jährige, ist laut Shell-Studie auch weniger egoistisch als noch vor 4 Jahren. Also das Ziel, eigene Bedürfnisse durchzusetzen, das haben nur noch 55%, während es 59% noch vor ein paar Jahren waren.
Mhm. Wird dann Erklärungsansatz zugeliefert?
Nee. Habe ich nicht parat, nee.
Okay.
Aber es ist wertvoller geworden, sozial Benachteiligten zu helfen. Also der Gedanke, helfen zu wollen, der ist stärker geworden in den Köpfen.
Okay, wir nehmen uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um über diese Dinge nachzudenken, während wir eine Musik hören, die ihr ausgesucht habt.
Oh, ja, ja, das bin dann ich. Ich fand heute eine Nachricht auch noch ganz toll, nämlich, dass Frankreich mit einem Strafverfahren rechnen muss, möglicherweise wegen der Politik bezüglich der illegalen Roma-Lager. Und wollte gerne sozusagen südosteuropäische Musik spielen, hatte keine Band zur Hand. Dann ist mir aber eingefallen, dass die Band Beirut eigentlich sowas macht, was so ein bisschen südosteuropäisch klingt, und habe deswegen den Song Clicquot ausgesucht, der jetzt läuft. Ich bin mal gespannt, ob Herr Sarkozy noch einen auf den Deckel bekommt von der EU-Kommission.
Die Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen. Mit dabei heute zwei Redakteure vom Mephisto 97.6 aus Leipzig. Und wir haben das Thema in der ersten halben Stunde die Shell-Studie und haben schon über Zukunftsperspektiven gesprochen, über konservative Werte gesprochen. Das ist aber nicht alles, was in dieser Shell-Studie abgefragt wird. Hören wir nochmal einen Auszug von Paulus Müller im Gespräch mit unserem Bildungsexperten Armin Himmelrath.
Die Jugend blickt merkwürdigerweise relativ optimistisch in ihre Zukunft. Das ist überraschend. Gab es noch andere überraschende Ergebnisse bei dieser Shell-Studie 2010?
Ja, die gibt's alle vier Jahre immer mal wieder. Und eins, was ich persönlich zum Beispiel ganz spannend und wirklich interessant fand, ist die Online-Nutzung oder die Nutzung von Online-Medien. Das wird systematisch untersucht, jetzt zum dritten Mal, also seit 2002. Und mittlerweile haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da ein sehr, sehr klares Raster entwickelt. Das heißt, sie können anhand des Nutzungsverhaltens ziemlich genau aufschlüsseln, aus welcher sozialen Gruppe kommt eigentlich so jemand. Die nennen das Milieus, also die sie da definieren, vier wesentliche Milieus. Da gibt es zum ersten den sogenannten Gamer, also der Gamer oder sogar Pro-Gamer, das sind Leute.
Der World of Warcraft zockt
genau, den ganzen Tag. Genau, der hockt den ganzen Tag vorm Rechner und ballert und spielt und macht Online-Spiele. Und das ist ganz klar, braucht man jetzt auch nicht für studiert haben, ist männlich und eher aus sozial prekärem Umfeld. Dann gibt es die sogenannten digitalen Netzwerker, die sie identifiziert haben. Das sind eher weibliche, jüngere Nutzerinnen des Online-Bereichs und des Internet-Bereichs. Also die das tatsächlich Facebook nutzen oder bei SchülerVZ oder StudiVZ und einfach sagen, ich bleib damit in Kontakt mit meinen Freundinnen. Dann gibt es die sogenannten Funktions-User, die ganz klar sagen, also ich nutze das Netz, um Informationen heranzuholen, um bestimmte Dinge zu recherchieren, um vielleicht mal was zu bestellen, um was herunterzuladen. Das sind die eher älteren weiblichen Jugendlichen. Und es gibt die sogenannten Multi-User. Das sind dann die männlichen Jugendlichen, eher aus dem oberen sozialen Segment. Die machen einfach alles. Die nutzen das Netz so wirklich ja wie Digital Natives im Grunde, wie wir ja immer wieder davon reden. Also die, die mit dem Netz und mit diesen Möglichkeiten aufgewachsen sind und die da eben auch keinerlei Probleme haben, von einem Modus, also zum Beispiel vom Spielen umzuschalten ins Netzwerken, umzuschalten in die Nutzung, zum Beispiel um was zu bestellen.
Könnt ihr da schon irgendwelche Schlüsse draus ziehen?
Ja, also ich habe mal gehört, dass diese ganze Annahme mit der Internetgeneration, dass jetzt ganz neue Möglichkeiten entstehen und unsere Gesellschaft nicht grundlegend verändert wird, dass das so ein bisschen daneben liegt, weil die Leute das Internet einfach für das benutzen, was sie vorher auch schon gemacht haben. Und das sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut, dass einfach die Leute, die vorher die Videospiele an der Konsole gespielt haben mit dem Super Nintendo, dass die jetzt im Internet weiterspielen und dass die Mädchen, die vorher telefoniert haben und sich Zettelchen geschrieben haben, jetzt vermehrt da Facebook-Nachrichten verschicken. Das ist mein Schluss. Diese Milieusachen finde ich immer sehr, sehr schwierig. Als passionierter Computerspieler, nee, nicht ganz, aber...
Gut, da habe ich auch kurz geschluckt. Computerspieler kommen aus einem prekären gesellschaftlichen Umfeld oder wie war das?
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber wenn die Studie das sagt.
Ja, das ist jetzt ein bisschen herumspekulieren, weil man nicht genau weiß dann letztendlich, was sind die Ausgangsbedingungen gewesen für die Studie, wen haben die gefragt, unter welchen Annahmen, aber natürlich irgendwie, also auf der einen Seite ist ja schön, eine Shell-Studie fragt jetzt auch das Online-Verhalten ab, weil man irgendwie denkt, das ist auch wichtig, irgendwie zu wissen und mehr konkretes, belastbares Zahlenmaterial zu haben. Ja, wenn du dann aber schon wieder diese ziemlich vorurteilsbehafteten Annahmen zumindest irgendwie unterstellst, dann fängst du ja auch schon wieder an, das ein bisschen in Frage zu stellen, was das denn soll.
Ja. Mich würde ja mal interessieren, wie euch das getroffen hat, sozusagen als ein Medium, das ja sehr online fixiert ist. Auch habt ihr da jetzt irgendwas mit anfangen können?
Also aufgrund der Untersuchungsergebnisse werden wir sicherlich nicht anfangen, die Internetseite jetzt irgendwie umzustrukturieren. Die
Programmreform.
Also das ist so gesehen erstmal nicht geplant, sicherlich.
Nee, kann ich bestätigen. Also
zumindest noch nicht heute.
Ihr allerdings habt eure Internetseite umgestaltet. Das haben wir entdeckt. Ja, was habt ihr neu gemacht auf der Seite? Das heißt, Thomas, dir ist es aufgefallen, ne?
Ja, genau. Als ich schauen wollte, wer uns eigentlich besuchen wird, wer ihr seid, ihr beiden, bin ich auf die Seite gegangen, um zu schauen, ob ich da euch irgendwo in Fotoform finde.
Ja.
Und war dann erstmal verwirrt, weil alles neu war und ich mich gar nicht mehr so richtig zurechtfinden konnte, so auf den ersten schnellen Klick.
Da sprichst du ja direkt das erste Feedback an, was es sozusagen gab. Also es ist vor allem, glaube ich, also zum ganz großen Teil ein Relaunch im Design. Also es sieht jetzt alles schöner aus und besser und es war ja wirklich sehr altbacken vorher. Wir haben versucht, es umzustrukturieren.
Christian, warte mal gerade. Haben wir das verlinkt von der Redaktionskonferenz aus? Oder?
Das ist auf der Seite drauf.
Okay, ja. Die Seite heißt wie?
Mephisto976.de.
Okay. Nur falls jemand das jetzt gleich mal nachgucken möchte und das mitverfolgen will. Okay.
Erzähl ja, weiter. Und die Idee war eigentlich, noch mehr Sachen auf den ersten Blick erkennbar zu machen und so Umstrukturierungsgeschichten. Da waren Audioinhalte aufgeschlüsselt nach den Sendungen, in denen sie gelaufen sind, was ja für unsere Hörer und Leser vielleicht gar nicht so relevant ist, in welcher Sendung jetzt ein Beitrag gelaufen ist. Und wir haben versucht, alles so ein bisschen umzustrukturieren und haben ein sehr gutes Feedback bekommen, vor allem für das Design auch, soweit ich das weiß. Aber die Anmerkung auch, die Usability vielleicht noch ein bisschen anzupassen, also dass man sich leichter zurechtfinden kann noch.
Ja, und es ist halt jetzt auch so ein bisschen mehr vernetzter. Also man kann jetzt Beiträge auch direkt, wenn man die toll fand, empfehlen bei Facebook oder woanders. Oder man kann auch Beiträge jetzt direkt kommentieren. Diese Kommentarfunktion gab es auch auf der alten Seite nicht.
Ja. Müssen also die Kommentare denn freigeschaltet werden oder wie macht ihr das technisch dann?
Ja, die werden vorher gelesen. Das geht einher mit einem ziemlich großen Ausbau unserer Online-Redaktion, sodass wir jetzt tatsächlich auch eine ständige Präsenz haben und jemand dahinter sitzt, der das pflegt, was vorher sporadisch war oder teilweise auch noch weniger. Und von daher können wir uns das jetzt leisten und auch versuchen auch soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook zu benutzen, um unsere Seite noch ein bisschen zu pushen, wie man das jetzt so schön sagt.
Ja. Also unsere Gäste von Mephisto 976 in Leipzig haben eine neue Seite. Und lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Wie gesagt, wir haben es auch verlinkt von unserer Seite, von der dradiowissen.de Seite aus. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei für den zweiten Musiktitel, den wir bis 19 Uhr hören. Was habt ihr da am Start?
Ja, ich habe die Mad Caddies mitgebracht mit Backyard. Das ist eine amerikanische Ska-Band und die verbreitet einfach gute Laune mit ihrem Reggae- und Jazz-Elementen. Und bei uns regnet es heute den ganzen Tag wie in Strömen und ich brauche, glaube ich, da einfach mal ein bisschen Urlaubsfeeling und deswegen habe ich das Lied mitgebracht.
Wir haben auch schon über die Shell-Studie, die heute veröffentlicht wurde, gesprochen. Hier im Studio der Redaktionskonferenz Thomas Ruscher und Christian Schütte. Und zugeschaltet aus Leipzig von Mephisto 976, Rebecca Plies und Christoph Kotscharte. Ich hoffe, ihr seid auch noch da.
Wir sind noch da, hallo.
Wunderbar. Und wir haben ein neues Gesicht in unserer Runde, Christian Schmidt aus den Nachrichten.
Guten Abend.
Schönen guten Abend, Christian. Wie sind wir denn selbst im Programm von D-Radio Wissen heute mit der Shell-Studie umgegangen? Gerade haben wir gehört, ein paar Pressestimmen haben wir gemacht.
Ja, also wir haben die Shell-Studie auf jeden Fall gemacht, heute auch über den Tag. Wir haben auch überlegt, ob wir das in den Weltnachrichten machen, also wo wir Politik und aktuellere Sachen unterbringen, oder ob wir das in den Wissensnachrichten machen. Wir haben uns dann für die Wissensnachrichten entschieden, weil wir da auch gerne mal Studien abbilden und da das eigentlich ganz gut gepasst hat. Ja, und da haben wir das über den Tag gezogen.
Was war denn sonst heute noch wichtig aus eurer Sicht?
Heute wichtig, wir haben Zahlen von der UNO, dass die UNO bekannt gegeben hat, dass 925 Millionen Menschen unterernährt sind. Also da ist die Zahl leicht gesunken, aber immer noch beachtlich hoch und dass eben die Millenniumsziele, die sich die UNO gesetzt hat, so nicht erfüllt werden können, wenn die Zahlen weiter so bleiben. Wir wollen ja immer so ein bisschen außerhalb gucken von den normalen Politiknachrichten, sagen wir mal, also über den Tellerrand gucken. Da haben wir nach Guinea geguckt, da gibt es Präsidentschaftswahlen und Und die werden jetzt aus vielerlei obskuren Gründen verschoben. Also zum Beispiel, Grund sind organisatorische Probleme. Und das sind dann aber solche, dass noch hunderttausende Wahlkarten und Umschläge fehlen. Und die Wahlkommission hat dann nach der ersten Wahlrunde auch noch festgestellt, dass es nicht genügend Wahllokale im Land gibt. Und dann ist auch noch zu einem Überfluss der Leiter der Wahlkommission gestorben, dem wiederum Wahlbetrug vorgeworfen worden war. Deswegen werden die Wahlen jetzt verschoben. Das sind die obskuren Meldungen. Es gibt aber
Was weiß man denn sonst noch über Guinea? Thomas, mach mal eine Wikipedia-Recherche.
Oh ja.
Ja, schnell bitte, schnell.
Da gibt es bestimmt ganz, ganz tolle Tiere.
Ja, gewiss. Die Tierwelt in Guinea, die hat heute leider nicht mehr reingepasst. Aber reingepasst hat, dass in den USA, so haben wir das überschrieben, ganz profan, Händewaschen im Trend liegt. Es gab nämlich eine Studie, die untersucht hat, wie viele Menschen nach dem aufs Klo gehen ihre Hände waschen. Also ganz perfide, da kriegt man fast eigentlich Angst, dass einem das selber mal passiert. Obwohl wir uns natürlich alle nichts vorzuwerfen haben. Aber die Forscher haben sich auf öffentlichen Toiletten versteckt und haben dann gezählt, wie viele Leute die Hände waschen und wie viele nicht.
Moment, wann darf man das?
Was schätzt ihr, wie viele Leute...
Moment, darf man das? Darfst du die Toilettenräume so überwachen? Das ist
eine ethische Frage, ne?
Ja.
Na, für die Wissenschaft.
Öffentliche Toiletten...
Du musst natürlich... andere...
Ja.
Wurde auf jeden Fall gemacht.
Ja, wurde gemacht.
Es wurde gemacht.
Wo haben die sich da eigentlich versteckt?
Zum Beispiel also im Baseballstadion auf den Toiletten. Da war übrigens auch das schlechteste Ergebnis.
Wo denn? Haben die da die werden da nicht im Klobkasten rumgegangen haben, ja?
Ich würde mal sagen, wenn ich Forscher wäre, ich würde einfach so tun, als würde ich Hände waschen. Und da einfach mal eine Stunde stehen und zählen.
Das ist ja dann eine Verfälschung, weil wenn man selber die Hände wäscht, besetzt man ja das Waschbecken. Dann geht vielleicht jemand schon früher einfach dran vorbei und sagt, dein ist ja besetzt.
Ja, stimmt, aber das wird wieder ausgeglichen, du erzeugst ja einen sozialen Druck und stehst da als Händewäscher.
Ja, ob das aber wirklich der Ausgleich ist?
Ja,
ja. Das ist wieder die alte Frage, ja, wie inwiefern der Experimentator das Experiment, das er durchführt, durch sein Tun und Dasein einfach verfälscht.
Ja, wie viel schätzt ihr denn, wie viele Leute waschen ihre Hände und wie viel nicht?
Ich hoffe mal, dass es über 50% liegt.
Ja, okay, so viel ist es schon mal.
Okay, über 50.
Und da wir ja auch gesagt haben, Händewaschen liegt im Trend. Also es ist gestiegen von 77% auf 85%. Wobei man sagen muss, dass die Männer
ein ganz mieses Ergebnis haben.
Ja.
Komm, hör auf.
Ja,
also jetzt mal raus, die Zahlen. Männlein, Weiblein.
In diesem Baseballstadion waren es 2 von 3, während also Männern, die Hände gewaschen haben. Also immerhin da auch die Mehrheit. Aber bei den Frauen lag die Händewaschquote bei 98%.
Yeah.
Ja. Ist natürlich in den USA gewesen. Hier in Deutschland würde das natürlich ganz anders aussehen.
Vielleicht sind die auch nur mal eben, Nee. Ich wollte gerade so zur Ehrenrettung angeben. Vielleicht, ich meine, man kennt das ja, da gehen die Leute nicht wirklich hin, um Geschäfte zu verrichten, sondern sie gehen einfach auf Toilette, um da die Zeitung zu lesen.
Um sich nochmal frisch zu machen.
Aber selbst dann, die Druckerschwärze, die solltest du dir auch abwaschen. Richtig. Insofern, ja, nee, hilft alles nix. Also das müssen wir akzeptieren hier.
Auf jeden Fall.
Machen wir eine schlechte Figur. Okay, das war's?
Ja, ich kann noch erzählen, was wir nicht gemacht haben. Oder vielleicht noch eine Meldung, die ich ganz schön finde, dass wir Ego-Shooter-Spieler auch mal in Schutz nehmen. Dass Ego-Shooter-Spieler nämlich sich herausgestellt haben als Menschen, die ein wunderbares Reaktionsvermögen haben. Mhm. Hätte man sich auch denken können, aber das haben jetzt Forscher in England nochmal rausgefunden. Und dass sie zum Beispiel beim Autofahren auch demnach sicherer fahren, weil sie ein schnelleres Bremsverhalten haben. Also Bremsentscheidungen schneller fällen können.
Da finde ich gut, dass wir die Nachricht mal machen.
Ja. Speziell bei Ego-Shootern.
Ja, speziell bei Ego-Shootern. Es wurde nämlich auch verglichen mit Strategie- und Rollenspiel-Spielern. Und da haben die Ego-Shooter deutlich besser abgeschnitten.
Ja gut, die Rollenspiele sind ja eh so ein bisschen träge, unterstelle ich denen mal, ist nicht böse gemeint. Aber was mich interessieren würde, wie schneiden denn die Autos
wieso ist Spieler der, Entschuldige ab? Mal, wieso ist der Rollenspieler träge?
Weil er am Tisch sitzt und nicht so schnell reagieren muss wie der Ego-Shooter-Spieler.
Wie, da sitze ich doch auch am Tisch.
Ja, aber er kann auf Pause drücken, also ist alles ein bisschen entspannter, oder nicht?
Stimmt.
Ich kann noch bei jedem Ego-Shooter auf Escape drücken, dann hält das Spiel an.
Ja, da werden dich deine Mitspieler aber schön zusammenpfeifen, wenn du permanent das Spiel anhältst.
Moment, reden wir über Multiplayer oder über Singleplayer?
Oh. Ah, lass mich nochmal lesen. Also kann gut, aber das mit Pause drücken, ja, es muss ja Multiplayer sein. Lassen wir doch mal diese Pause-Sache weg. Das ist doch unethisch auch. Das verstößt doch gegen die Moral des Computerspielers.
Ja, da kommt ja das Endmonster, dann guckst du erstmal nochmal ins Handbuch rein. Ja? Wie war nochmal die Blase? Okay. Tja. Aber finde ich gut, ja, solche Meldungen auch mal zu machen. Wir haben uns ja vor einer knappen halben Stunde schon mal in Frage gestellt oder mal vorsichtig formuliert, ob die Shell-Studie da nicht Leute, die Ego-Shooter spielen, gleichsetzt mit Menschen, die, was war das, benachteiligt sind.
Ja. Ja.
Ach, aus prekären Verhältnissen kommen.
Ja, genau. Das war die Formulierung.
Schrecklich. Ja. Aber sie wurde doch nicht gemacht, die Nachricht, oder?
Die mit den Ego-Shootern haben wir gemacht.
Ach so, okay.
Ja.
Gut, sehr richtig.
Genau, aber du hattest in der Tat, lieber Christian, angesetzt, auch noch zu sagen, was haben wir heute nicht im Programm
gehabt. Wir haben auch Dinge nicht gemacht. Genau, zum Beispiel, dass bayerische Wissenschaftler, Münchner Wissenschaftler, einen Roboter entworfen haben, der alte Menschen versorgt. Und zwar mit den Fähigkeiten aus der Zeitung vorlesen, eine Videokonferenz mit allen Enkeln machen oder eine Online-Schachpartie mit früheren Kollegen ermöglicht. Und das haben wir nicht gemacht, weil das ist zwar eine tolle Idee, da so einen Roboter zu entwerfen, aber da das so ein handelsüblicher Laptop oder gar schon ein Telefon auch kann, war das jetzt für uns nichts besonders Neues. Also hätte der irgendwelche anderen Fähigkeiten noch gehabt, dann wunderbar, aber das war uns dann doch zu trivial. Aber vielleicht, wir beobachten das mal. Vielleicht kann er ja irgendwann noch mehr. Dann haben wir nicht gemacht, das hat nicht mehr gepasst, das schönste Naturwunder 2010. Und zwar ist das der Nationalpark Harz. Aber wir haben dann diese Studie mal weiter untersucht. Es ist doch ein sehr unbekannter Wettbewerb. Und
war das initiiert vom Fremdenverkehrsamt in Braunlage? Oder? Ja,
nein, von der Heinz-Sielmann-Stiftung.
Ach.
Und der Preis war irgendwie so aufgebaut, dass es dieses Jahr nur Wälder zur Auswahl gab. Und zwar im Internet konnte man dann anklicken, welchen Wald in Deutschland man am tollsten findet. Letztes Jahr war es aber wiederum was anderes. Da hat irgendwie das Wattenmeer gewonnen und auch andere Naturwunder. Also irgendwie war der Preis nicht so richtig greifbar und stringent. Deswegen haben wir ihn nicht gemacht.
Nur so als Anregung, bewahrt ihr eigentlich die Meldungen über Studien, über die wir da nichts gemacht haben, also die in die Nachrichten nicht reingekommen sind, bewahrt ihr die eigentlich auf? Ich meine, man könnte eigentlich mal irgendwann mal ein schönes Special machen, oder? Die schönsten Studien, über die wir nicht berichtet haben.
Ja, so einen Studienordner können wir tatsächlich mal machen. Es gibt so einen kuriosen Ordner, ja. Und wenn die Studie irgendwie nächstes Jahr interessant sein sollte, dann haben wir einen großen Themen-Terminordner und da würde die dann reinkommen. Aber die jetzt erstmal nicht.
Okay. Ja, wir wollten noch was nachliefern. Du bist nicht schnell genug beim Googlen gewesen, um was über Guinea rauszukriegen. Ja,
wenn Christian ruckzuck weitermacht.
Ja, ruckzuck geht das hier weiter. Also, 5 Fakten über den westafrikanischen Staat Guinea, die wir noch nicht wussten. Bitteschön,
Thomas Buschler. Westafrika, das hast du mir jetzt vorweggenommen. War eine ehemalige französische Kolonie, ist seit 52 Jahren etwa unabhängig, hat eine Militärdiktatur bzw. Militärregierung und hat 10 Millionen Einwohner. Mhm. Waren das 5?
Weiß ich nicht. 40,7 pro Quadratmeter Einwohner. Ja.
Und Rebecca hat ja noch gefragt bzw. gemutmaßt, da gibt es bestimmt tolle Tiere. Es gibt zumindest den Guinea-Pavian.
Ach, ja. Wie sieht der aus?
Naja, so ein Pavian halt. Langes Fell, Schwanz, Schnauze.
Du hast einen neuen Tab mit dem Guinea-Pavian geöffnet. Das finde ich sehr professionell. Jetzt sehe ich ihn auch.
Da ist er.
Ja, beschreib mal. Angenehmer Geselle.
Naja, ein Pavian. Hier ist er. Er hat ein plüschiges, weich aussehendes Fell. Aber das ist bestimmt nicht so weich wie bei Eisbär Knut. Also das kennt man ja. Ist ja alles sehr rau.
Müsste der nicht mit den Meerkatzen verwandt sein?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, ich habe reingeschielt.
Ja, ja.
Ach ja, da steht's ja.
Ja.
Ja, dieses ewige Schlaubergern, ne?
Ja.
Ja, das ist so eine Berufskrankheit. Irgendwie was aufgeschnappt und dann so tun, als wäre es das Einfachste und Wissenswerteste von der Welt, was man schon seit Jahren natürlich in seinem unermesslichen Fundus und Repertoire an Wissen überhaupt hat. Hm. Christian, schönen Dank, dass du da warst. Ich vermute, du musst gleich wieder hochflitzen, um weitere Nachrichten
Ja, deswegen schinde ich hier so Zeit, aber ich muss tatsächlich wieder arbeiten.
Okay, schönen Dank, dass du da warst.
Ja, bitte.
Wir kümmern uns an dieser Stelle um unser D-Radio-Wissen-Rätsel, um das Aerobic. Wie war es heute unterschrieben? Es hieß, es war ein Wortsalat aus Kunst und Kultur. Wie immer bei unserem Wortsalat waren es Nachrichten, bei denen so einige Wörter durcheinander getauscht wurden. Und das hören wir uns nochmal zum Mitraten an.
Kairo. Zwei Tage nach dem Kairoer eines Kulturminister aus einem Diebstahlmuseum hat die Staatsanwaltschaft den stellvertretenden Van Gogh festnehmen lassen.
Berlin. Smartphones-Minister Bernd Neumann, ARD, lehnt die CDU-Pläne für kostenfreie Anwendungen auf sogenannten Kulturstaats ab.
Konstanz. Die umstrittene nackte Bildhauers-Peter-Lenk-Figur des satirischen Papst im Konstanzer Bahnhof muss wieder weg.
Wir wissen alle, dass wir unvollkommen sind.
Die Manneskrone des höhenlosen alten Papst mit Skulptur steht seit April in der renovierten Bahnhofshalle.
Tja, wir wissen alle, dass wir unvollkommen sind. Aber Thomas, du hast die vollkommene Lösung, richtig?
Ich habe die hast du mir vorhin weggenommen sie liegt jetzt bei dir herum. So, ich lese mal vor. Kairo, zwei Tage nach dem Kairoer. Nee, das ist die Frage. Da ist die Lösung. Kairo, zwei Tage nach dem Diebstahl eines Van Gogh aus einem Kairoer Museum hat die Staatsanwaltschaft den stellvertretenden Kulturminister festnehmen lassen. Berlin. Kulturstaatsminister Bernd Neumann lehnt die ARD-Pläne für kostenfreie Anwendungen auf sogenannte Smartphones ab. Konstanz. Die umstrittene nackte Papstfigur des satirischen Bildhauers Peter Lenk im Konstanzer Bahnhof muss wieder weg. Die Skulptur des höhenlosen alten Mannes mit Papstkrone steht seit April in der renovierten Bahnhofshalle.
Schönen Dank, Thomas, für die drei richtigen Lösungen. Hast du dir eigentlich schon überlegt, vom Online-Geschäft zu den Nachrichten zu wechseln?
Spotte ruhig.
Nein, das war ganz ernst gemeint.
Reden wir nachher drüber.
Okay, alles klar. Lass uns den heutigen Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln. Du springst schon zum Gong, das finde ich super. Einmal bitte. Ja, schönen Dank. So, und jetzt würde ich sagen, Rebecca, Du bist unsere Glücksfee und du sagst irgendwann Stopp, sobald Thomas hier die Lottomaschine angeworfen hat. Okay.
Okay, ich höre sie schon im Hintergrund,
ja,
oder?
Ja.
Okay, dann sage ich.
Wir haben uns von der Rechtmäßigkeit dieser Lottomaschine und der Funktionsfähigkeit natürlich vorher völlig überzeugt und bitteschön.
Okay. Stopp.
So, da habe ich einen. Es ist Harald Schäfer aus Celle.
Herzlichen Glückwunsch. Hast du das geprüft? Die Lösung ist richtig?
Ja, die sind alle richtig.
Du bringst gar keine falschen mit hier rein. Wunderbar.
Richtig.
Also, herzlichen Glückwunsch, Herr Schäfer aus Celle. Es gibt den neuen Schutzüberzug über den Sattel. Ja, ein Fahrrad, wie nennt man das? Was ist der Fachbegriff?
Es stimmt nicht. Also, wir haben heute einen anderen Preis. Und zwar geht es um ein Brettspiel. Da muss ich kurz gucken, wie heißt das denn? Irgendwas mit Spinnen. Und zwar haben unsere Moderatoren heute gespielt Tarantel-Tango. Und davon haben wir drei Exemplare, die wir verlosen können. Und eins davon zumindest hat Harald Schäfer gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch. Aber den Schutz, den Überzug über den Fahrradsattel, den gibt's nochmal oben drauf, würde ich sagen. Und die anderen beiden, die verlosen wir jetzt.
Oh gut.
Also zwei haben wir noch.
Ich glaube, du musst Stopp sagen, Rebecca.
Ja.
Stopp.
Unser zweiter Gewinner heißt Hans-Joachim Steimann.
Herr Steimann, herzlichen Glückwunsch. Und nochmal bitte die Maschine anwerfen.
Und Stopp.
Und jetzt haben wir eine Gewinnerin. Das ist Lisa Krüseke aus Barum.
Frau Krüseke, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Ja, hatten wir hier eine richtige große Tombola.
Sehr schön. Das lohnt sich richtig hier.
Genau. Was habt ihr für Musik?
Wer ist dran? Ich bin dran. Huch, ich habe noch, jetzt muss ich mir, ich bin auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich habe einen Song von Belle and Sebastian, das ist eine Band aus Schottland, die ist gegründet worden ursprünglich als ein Sozialprojekt für Arbeitslose und das fand ich eine sehr sinnvolle Institution, das mit den Menschen aus den prekären Lebensverhältnissen anzustellen und 1996 gegründet worden und von 1997 ist dann der Song Dog on Wheels, der jetzt kommt, der außerdem noch ein Geburtstagsliedwunsch ist, was ja auch ganz gut passt. Kann eigentlich losgehen.
Ja, könnte losgehen.
Eigentlich ist ja auch immer so eine kleine Verneinung mit.
Okay, aber was war jetzt diese kryptische Anmerkung mit dem Geburtstag?
Wer hat den Geburtstag? Meine Schwester hat heute Geburtstag und sie durfte das Lied aussuchen.
Okay,
und
wie heißt deine Schwester?
Verena heißt sie, sie kommt aus Wuppertal. Also ich wohne gerade in Wuppertal und ich grüße sie nochmal ganz herzlich und sehe jetzt auch, dass herzlich, es möglich,
okay.
möglicherweise jetzt auch gleich funktioniert.
Ja, dann los. Ja, und ausgesucht hat den Song Christoph Kotschate und er ist zusammen mit Rebecca Please Gast heute in der Redaktionskonferenz. Die beiden kommen von Mephisto 97.6 aus Leipzig. So, und wir wollen auch auch hören, was bei euch los ist. Was waren Themen, die euch beschäftigt haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen? Und da ging es auch um Jugend. Wir haben ja Shell-Studie über die 12- bis 25-Jährigen schon gesprochen. Ihr habt das Thema aber von einer etwas anderen Seite mal aufgezäumt. Was habt ihr euch genau angeguckt?
Wir haben uns in letzter Zeit, das ist auch schon ein paar Tage her, da war das ganze Ding sozusagen gar nicht aktuell, aber einfach so haben wir uns eine Schule angeguckt in einer Jugendstrafvollzugsanstalt hier ganz in der Nähe in Regis-Breiting. Dazu muss man wissen, in Sachsen wird unglaublich wenig Geld für Häftlinge ausgegeben. Es gab da mal eine Untersuchung, 22.600 Euro pro Häftling und Jahr und im Bundesdurchschnitt sind es knapp 30.000 Euro. Und da muss man noch dazu wissen, die Jugendstrafvollzugsanstalt in Regis-Breiting war vor ungefähr einem Jahr auch noch ganz schlecht in der Presse als Folterknast verschrien. Es gab dann Misshandlungsübergriff in dem Gefängnis und kam die Nachricht, dass dort bald die Schule losgeht. Und ich wusste noch gar nicht, dass es da überhaupt eine Schule gibt in dem Gefängnis. Und dann war ich sozusagen zum ersten Schultag in der Knastschule in Regis-Breiting und habe einen Beitrag drüber gemacht.
Es macht sich manchmal ganz gut, wenn es einer ist, der die größte Klammer hat. Es ist aber auch manchmal ganz gut.
Der erste Schultag. Die Wahl des Klassensprechers steht an. Vorne doziert die Lehrerin, hinten schweigen die Schüler. Die Schule in der JSA Regis-Breitingen sieht von innen fast normal aus. Linoleumboden, schmucklose Wände, funktionale Möblierung. Auffällig sind eigentlich nur die vergitterten Fenster und die blauen Notrufknöpfe in den Räumen. 7 Lehrkräfte unterrichten hier 72 Schüler. Einige der rund 280 Häftlinge in der JSA sind im schulpflichtigen Alter. Viele Ältere gehen aber freiwillig in die Schule. Jens Borchert, Lehrer, sieht dafür verschiedene Motive.
Die wollen Geld verdienen hier oder sie wollen ihre Hafträume verlassen, wo es keinen Fernseher und kaum eine Ablenkungsmöglichkeit gibt. Sie wollen andere Gefangene treffen, ein bisschen Freiheit erleben.
Etwa 200 Euro bringt der Schulbesuch dem Häftling. Ungefähr so viel, wie er auch für eine Arbeit zum Beispiel in der Gefängnisbäckerei bekommen würde. Der Alltag ist streng geregelt. Die Häftlinge werden morgens aus den Zellen in die Schule geführt. Fast jede Bewegung wird kontrolliert. In den Klassenräumen ist zwar kein Beamter dabei, aber er sitzt nur wenige Räume entfernt und ist auf Knopfdruck in Sekunden zur Stelle. Es scheint, als wäre es ein gefährlicher Job, an dieser Schule zu unterrichten. Anke Kaschny hat sich aber bewusst dafür entschieden.
Wo es hieß, wird eine Stelle als Lehrer frei, bewirb dich dort, habe ich gesagt, ja, eine Meise, gehe ich nicht hin, habe ich Angst. Und dann habe ich mich gewundert, meine erste Unterrichtsstunde war das gleiche mulmige Gefühl wie draußen eigentlich, wenn man eine Klasse nicht kennt. Und hier ist es jetzt inzwischen so, Angst gar nicht. Und wenn ich unterrichte, da denke ich mir auch nicht, aha, da sitzt jetzt ein Mörder und da sitzt jetzt ein Räuber und da sitzt ein Körperverletzer. Das kann man gut aus.
Kaschny reizt der Job. Sie ist hier Lehrerin und gleichzeitig Sozialarbeiterin. Einer ihrer Schüler ist der 23-jährige Häftling Andi Obst. Für ihn ist der Schulbesuch nicht nur leicht verdientes Geld. 5 Jahre muss er noch einsitzen. Die Schule ist wichtig für das, was danach kommen soll.
Ja, na klar sehe ich einen Wert, da ich schon meine Zukunft versuche zu planen. Ich möchte Schweißer werden. Also ich mache hier noch nach der Realschule meinen Schweißerpass und einen Gabelstaplerschein. Und dann denke ich, bin ich gut ausgerüstet.
Andi ist zu einem regelrechten Musterschüler geworden. Früher war er Sechserkandidat. In der JSA hat er einen Hauptschulabschluss mit 2,2 geschafft. Insgesamt ist die Erfolgsquote hoch. 35 Abschlusszeugnisse konnten im Sommer verteilt werden. Bei der Schülerschaft ein Erfolg. Allerdings sind die Bedingungen auch komfortabel. 12 Schüler pro Klasse, außerdem zusätzliche Betreuung durch Sozialarbeiter und Psychologen. Ein aufwendiges Konzept, das aber auch bei Andis Mithäftling Tino Richter Erfolg verspricht.
Früher war es eigentlich gar nichts. Also ich bin unregelmäßig gegangen, habe viele Fehltage gehabt, bin dadurch auch rausgeflogen aus der Schule. Die Schule ist hier besser für mich, finde ich, weil ich habe hier halt keine Ablenkung, Alkohol trinken oder sowas.
Jens Borchert sieht in dem Schulbesuch neben der reinen Wissensvermehrung aber noch andere Lernziele. Zum Beispiel Toleranz und Akzeptanz.
Es sitzen in den Klassen Leute, die draußen möglicherweise aufeinander losgegangen wären. Da sitzen Leute mit dunkler Hautfarbe, da sitzen Neofaschisten. Neonazis, Rechte, Linke, alles Mögliche. Und trotzdem, ich will das jetzt nicht beschönigen, das ist nicht Wolkenkuckucksheim oder sowas, aber es ist schon so, dass die im Großen und Ganzen einen relativ normalen Umgang auch untereinander führen.
Zusammenstöße und Raufereien gibt es aber natürlich auch. Der Sicherheitsbeamte musste in dem dreijährigen Bestehen der Schule dann und wann gerufen werden. Größere Zwischenfälle gab es in der Schule aber noch nicht. Allein, was nach der Haft kommt, kann Jens Borchert nicht beeinflussen. Und so entlässt er seine Schüler in eine ungewisse Zukunft.
Naja, natürlich darf man nicht vergessen, dass sie aus der Haft kommen und dass es im Grunde den meisten auch bekannt ist. Kein selbstständiger Malermeister wird einen Jugendlichen aufnehmen, der 5-mal die Schule schon abgebrochen hat und sich nicht vielleicht vorbestraft ist oder sowas. Das macht er einfach nicht.
Allerdings gibt es immer mehr Bildungsangebote, zum Beispiel von Kammern oder sozialen Einrichtungen, die sich an auffällige Jugendliche richten. Aber oft fangen in Freiheit die alten Probleme wieder an. Ohne den geregelten Tagesablauf der Anstalt, mit Zugang zu Alkohol, Drogen und den falschen Freunden, verfallen viele in die alten Muster. Die Rückfallquote von jugendlichen Häftlingen beträgt etwa 80%. Dann war die Schule vergebene Mühe.
Ja, das war der Bericht über meinen Besuch in der Jugendknastschule in Regis-Breiting.
Christoph Kotscharte von Mephisto 97.6 war da. Sag mal, die Lehrerin hat gesagt, okay, ihr war mulmig zumute am Anfang, hat gesagt, um Gottes Willen, da will ich gar nicht hin. Dann war sie da und hatte eigentlich nur so die ganz normalen, für einen Lehrer ganz normalen, mulmigen Gefühle, wenn man vor einer neuen Klasse steht. Und dann sei das eigentlich alles ganz normal gewesen. Wie hast du das denn eigentlich erlebt?
Also ich durfte selber nicht bei einer Unterrichtssituation dabei sein, aber also ich habe ja schon mich mit den Leuten dort unterhalten und also ich jetzt nicht, ich könnte es mir nicht vorstellen. Die beiden Jugendlichen, die ich da interviewt habe, die saßen wegen versuchten Mordes und ich glaube, das könnte ich nicht ausblenden irgendwie. Und es ist, glaube ich, eine unglaubliche Aufgabe, das Bild aus dem Kopf zu bekommen. Und was die Frau Kaschny gemeint hat, war, das extreme Sicherheitsgefühl wäre halt entstanden dadurch, dass dieser bewaffnete Beamte da ist, dass man in einem Gefängnis schon ist. Es ist ja total perspektivlos, sage ich jetzt mal, da in dieser Situation irgendwas anzufangen. Und so scheint es dann wohl auch so zu sein, dass es dabei bleibt, bei den üblichen Quatsch den Schüler halt zu machen und nicht, da passiert nichts.
Du sagst, die Lehrerin, okay, die hat ein mulmiges Gefühl, kann das dann aber ausblenden, was ihre Schüler getan haben oder wofür sie im Gefängnis sitzen. Du könntest es nicht, aber wie war es denn, als du als Journalist da vor Ort warst? Du hast dann auch mit den, was war das, versuchter Mord?
Mhm, ja. Ja, also man hat natürlich schon immer so das Gefühl, also es war sehr stark begleitet von einem Pressesprecher, der saß bei den Interviews dabei, der hat mir natürlich auch Leute ans Mikrofon gesetzt, die ich sage mal vorzeigbar sind. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Anstalt ist ein bisschen schlecht in der Presse gewesen in der letzten Zeit und das war schon, weiß ich nicht, ich glaube ein bisschen Wolkenkuckucksein wurde mir da schon gezeigt, so, aber das war schon wirklich wirklich, ich war noch nie in einem Gefängnis vorher, also den Handy abgeben zu müssen, den Personalausweis abgeben zu müssen, durch irgendwelche Türen zu gehen, die danach nicht wieder aufgehen, ohne dass jemand einen Knopf drückt. Das war schon wirklich bedrückend. Wirklich. Also das fand ich auch, war für mich persönlich die wichtigste Erfahrung, einfach mal sowas gesehen zu haben. Hatte ich noch nicht.
Du hast dich mit der Lehrerin ja auch unterhalten. Hat die dir Konkreteres darüber erzählt, wie viel sie auch weiß über die Schüler, die sie dort unterrichtet, was die auf dem Kerbholz haben, weswegen die einsitzen und wie sie das dann gegebenenfalls einfach ja ausblendet?
Die wissen das ganz genau. Also das ist, also mich hat es erstmal gewundert, dass es da überhaupt eine Schule gibt. Das war relativ einfach. Manche Schüler, manche Häftlinge sind ja einfach im schulpflichtigen Alter. Es ist aber trotzdem nicht so, dass jeder Häftling da die Schule besuchen kann, denn die Lehrer, es gibt keinen Rektor oder sowas, die Lehrer im Verbund wählen die Schüler so ein bisschen aus, auch vor dem Hintergrund, wer ist dazu sozusagen von seiner Sozialkompetenz her in der Lage. Das heißt nicht, dass da eine große Selektion stattfindet. Das, letztendlich kommen schon fast alle in die Schule. Aber vor Beginn des Schuljahres schauen die sich alle Akten an, gucken ganz genau, weswegen sind die da, wo saßen die vor. Also die schauen sich die Leute schon genau an und wissen eigentlich alles. Also was in den Akten steht.
Gibt es denn in der Schule auch, okay, Mathe sicherlich, Geschichte und so, gibt es aber auch ethischen Unterricht?
Das, also im Rahmen des Schulunterrichtes nicht. Das ist der ganz normale Unterricht, der auch in einer staatlichen Schule außerhalb stattfinden würde. Und die Prüfungen werden auch von einer staatlichen Schule von außerhalb abgenommen. Aber das wird ja begleitet durch, also es gibt ja extra Resozialisierungsprogramme und psychologische Beratung und Begleitung. Ich denke, das wird eher in dem Rahmen abgehalten und dass der Schulunterricht wirklich Lernen ist. Also der Stoff ist der normale Schulstoff.
Ich weiß nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, aber sie kam mir, als ich das gehört habe. Es bekommt jeder Schüler 260 € für die Teilnahme am Unterricht. Würde das auch funktionieren, wenn es kein Geld gäbe?
Das ist die große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also es ist definitiv so, die Schüler bekommen Geld. Die würden aber auch Geld bekommen, wenn sie eine andere Tätigkeit machen würden, also in der Bäckerei dort arbeiten oder was da eine Ausbildung machen, was es da sonst noch gibt. Also das heißt, wenn man den Schülern kein Geld geben würde, wäre das eine deutliche Benachteiligung gegenüber allen anderen Häftlingen. Und deswegen ist es sozusagen, kann man das so sich gar, darf man sich das so, das klingt natürlich schon krass, die kriegen Geld dafür, dass sie in die Schule gehen, haha, habe ich auch in einem Internetforum gelesen, dass das ja wirklich seltsam wäre und alle Schüler wollen jetzt Geld. Aber so ist es, so einfach ist es dann doch nicht. Also ich glaube, das wurde auch, die beiden haben es mir auch erzählt, dass mit dem Geld natürlich auch schon wichtig ist, aber immer in dem Gewissen, sonst würden sie es woanders im Knast verdienen halt. Ja.
Wie lange bist du da gewesen für deine Recherchen, für die ganzen Interviews?
Oh, ich war dreimal da und man kommt da eigentlich nicht unter 2-3 Stunden raus. Also ich habe mir natürlich auch viel zeigen lassen. Ich fand das selber auch abseits des Beitrags sehr interessant und hatte da schon die Möglichkeit, mich ein bisschen aufzuhalten und zu gucken. Also ich war nicht nur einmal da. Ja. Was ich übrigens auch noch ganz interessant fand, war, was mir auch noch so als Frage gekommen ist, es scheint ja wirklich zu funktionieren. Diese Schüler sind halt extreme Biografien und sind Gewalttäter, was weiß ich. Aber wenn man die zwingt und wenn man sich ganz viel Mühe gibt, sage ich jetzt mal, ganz viel Geld investiert in Lehrpersonal, in Psychologen und sonst was, dann geht das. Dann machen die super Abschlüsse, kriegen sehr gute Noten und wie gesagt, in einem Standard, der auch außerhalb dieser Schule gelten würde. Und dann kommen sie wieder raus und im alten Umfeld werden sie dann rückfällig. Also was ich halt mitgenommen habe, war, wenn man investiert, dann kriegt man sozusagen jeden irgendwie durch die Schule. Das fand ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Stellt uns natürlich vor eine unangenehme Frage. So.
Ja. Ja, Disziplin, wenn da jemand irgendwo nebenan mit einer Waffe steht. Ich weiß nicht, ob man dann Ding böse lernen würde. Ja.
Ja, doch, haben die gemacht. Also war für mich so ein bisschen die Quintessenz. Die Frage halt, ob man so einen Druck für jeden aufbauen will, der ein bisschen Terz in der Schule macht und nicht so gute Noten schreibt, ob man dann gleich sagen will, da muss Druck gemacht werden.
Ja, das sind wahrscheinlich noch andere Situationen dann, aber.
Ja, klar.
Ja. Und mich, dieser Punkt übrigens erinnert mich an ein Thema, was wir heute in der Kultur hatten. Nämlich wir haben berichtet über das Theaterstück Verrücktes Blut. Ein Theaterstück, was bei der Ruhr-Triennale Premiere hatte, seit Ende letzter Woche in Berlin aufgeführt wird. Ja, du hast die Seite da gerade mal aufgerufen. Mhm. Genau, und da letztendlich ist es ein provozierendes Stück. Es spielt mit Vorurteilen, es spielt mit Klischees und die Ausgangssituation ist, dass man sagt, okay, mit Gewalt kann ich eigentlich Leuten alles Mögliche beibringen. Ja? Und wenn ich den Leuten was beibringe, also Bildung ist sozusagen der Schlüssel, um alle Integrationsprobleme zu lösen. Und die Lehrerin in dem Theaterstück greift er zu ziemlich radikalen Mitteln und zieht nämlich auch eine Knarre. Und dann müssen die halt ihren Goethe und Schiller und wer weiß, was ich hier alles lernen.
Ja, ist ja fast die gleiche Situation.
Genau, ich überlege gerade, ob wir einen kurzen Auszug daraus hören. Machen wir das einfach mal. Verrücktes Blut.
Ausgehend von der These, dass sich alle Probleme mit Bildung lösen ließen, wählt Regisseur Nurkan Erpolat die brutalstmögliche Methode. Eine Lehrerin zwingt die rotzenden, grapschenden und sich im Schritt kratzenden, pubertierenden Jugendlichen ihrer Klasse mit vorgehaltener Pistole dazu, Schiller zu lernen.
Vernunft. Hassan, Vernunft.
Vernunft.
Nein, Vernunft.
Vernunft.
Wer soll euch denn glauben, dass ihr keine Affen seid, wenn ihr nicht einmal dieses schöne deutsche Wort Vernunft aussprechen könnt?
Die Lehrerin, gespielt von Sesede Tertian, beginnt mit der Waffe in der Hand ein Experiment. Was kann Bildung wirklich bewirken? Wie kann diese Bildung überhaupt an Migrantenkinder der dritten Generation, denn um die geht es eigentlich, gebracht werden?
Also das Publikum war sofort auf der Seite dieser Lehrerin. Und das hat sich dann auch durchgezogen bis zum zweiten Akt. Und im zweiten Akt gibt es ja eben diesen großen Bruch, wo die Schülerin Maidam die Kontrolle übernimmt.
Ach, sind die Schwestern Hassan, die Ehrenmörder, Pädophile, Rassisten, Antisemitisten, das sind die Integrationsverweigerer.
Im zweiten Akt bemächtigt sich eine Schülerin der Waffe. Plötzlich haben die Jugendlichen die Kontrolle und entscheiden selbst, welche Rolle sie als aufgeklärte Bürger spielen wollen.
Und mit diesem Genrewechsel, der dann auch auf einmal stattfindet auf der Bühne, war das Publikum völlig überfordert. Die wussten jetzt gar nicht, was sie davon halten sollen, dass sich diese Frau auf einmal entschleiert, ihre Weiblichkeit entdeckt und alle im Klassenzimmer auf einmal wie wild losgehen und rumballern. Die Hose wird ausgezogen, freiwillig, was vorher unter Zwang eingeführt worden ist. Und ich persönlich dachte, das wird ein Riesenlacher werden, was es aber gar nicht war. Die Leute waren schockiert.
Die Dramaturgie und der Text von Verrücktes Blut waren zwar schon lange fertig, als mit den Thesen von Thilo Sarrazin die Migrationsdebatte in Deutschland an Schärfe gewann. Die fast hysterische Debatte habe dem Spiel aber eine ganz neue Dynamik und Brisanz verliehen, glauben die Schauspieler und der Dramaturg Jens Hilje.
Also es ist die Ethnifizierung eines sozialen Problems. Als wüssten wir nicht schon seit 20 Jahren, dass bei uns zu wenig Geld für Bildung ausgegeben wird. Als wüssten wir nicht schon seit 10 Jahren, dass bei uns die soziale Mobilität zum Stillstand gekommen ist. Und all diese Befunde von einer Gesellschaft, die immer ungerechter wird, werden jetzt komplett zugedeckt davon, dass man auf einmal einen Sündenbock festmacht, der so schön ethnisch, kulturell dingfest zu machen ist. Für mich ist es frivol, wissend, dass die Nachbarländer im Westen doppelt so viel ausgeben für ihre Grundschulkinder. Da muss ich mir anhören, der Islam ist schuld.
Wer ist schuld? Diese Frage steht unausgesprochen im Raum. Das Theaterstück Verrücktes Blut polarisiert bewusst. Am Ende wird es jedem Zuschauer selbst überlassen, eine Antwort zu finden.
Ja, Jutta Schwenksbier bei uns im Programm über das Theaterstück Verrücktes Blut. Ist es sozusagen eine Auseinandersetzung mit der ganzen Migrationsdebatte, die, also das Stück, klar, ist natürlich geschrieben worden, bevor wir in den vergangenen Wochen über Herrn Sarrazin und dessen Thesen geredet haben. Natürlich hat dieses Theaterstück jetzt dadurch einen ganz neuen Kontext bekommen. Bei Mephisto 97.6, wie habt ihr da eigentlich das Thema Sarrazin aufgegriffen? Was habt ihr daraus gemacht?
Ja, Sarrazin war im Laufe des Programms immer mal wieder Thema, auch mit Leipzig-Bezug. Wir haben natürlich auch mit den Leuten auf der Straße gesprochen. Und wir vom Satire-Magazin haben das natürlich auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Und direkt als das Buch rauskam und als die Thesen veröffentlicht wurden, haben wir das Buch mehr oder weniger rezensiert und haben da so auch eine Parodie auf Elke Heidenreich gemacht. Und genau darüber geht quasi der nächste Beitrag.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Lesen von und mit mir, Elke Heidenreich. In unserer heutigen Sondersendung geht es um die sogenannte Integration. Dieses Thema ist ja auch irgendwie ein Dauerbrenner. Heute möchte ich Ihnen zu diesem Thema ein Meisterwerk rassistischen Wahnsinns präsentieren mit dem vielversprechenden Titel Deutschland schafft sich ab. Na endlich, wird der ein oder andere von Ihnen sich jetzt denken, wurde ja auch langsam Zeit. Politische Kleingeister fürchten ihn, nationalsozialistische Kackbratzen verehren ihn. Ich persönlich finde ihn auf sympathische Art zum Kotzen. Thilo Sarrazin. Wie auch immer, zurück zum Thema Integration. Am besten trage ich Ihnen einfach mal einen Ausschnitt aus seinem Buch Deutschland schafft sich ab vor.
Die Jahrzehnte des ungetrübten Erfolgs haben aber die Sehschärfe der Deutschen getrübt für die Gefährdung und die Fäulnisprozesse im Inneren der Gesellschaft.
Ob Fäulnisprozesse auch innerhalb dieses völlig unbegabten Schreiberlings eingesetzt haben, bleibt offen. Wenn Sie mich fragen, klingt das stark nach einem verbitterten Mann mit zu viel Testosteron im Blut, welches er mit diesen radikalen Ansätzen kompensieren will. Sehr steinzeitlich. Aber lassen Sie uns eine weitere Passage unter die Lupe nehmen.
Der Islam! Bei keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt und Terrorismus so fließend!
Mit diesem Zitat beweist Sarrazin ein eindrucksvolles Maß an Weitblick. Ein Kopftuch ist schließlich eine potenzielle Terrorgefahr für die nationale Sicherheit. Thilo Sarrazin hat es unlängst erkannt, man muss niemanden anerkennen, der einen ablehnt. Stimmt, so handhabe ich das ja eigentlich auch. Also, Thilo Sarrazins neuestes Werk ist nichts für kopftuchtragende Hartz-IV-Empfänger, sondern eher für die postdarwinistischen Nationalrassisten. Wie mir zu Ohren kam, hat der Zentralrat der Muslime seinen Protest angekündigt. Ab jetzt soll sich Sarrazin mit seinen Beschimpfungen mal auf Buddhisten und Juden beschränken. Das Letztere sollte ihm bei seiner Gesinnung ja nicht schwerfallen. In diesem Sinne, will ich den Muezzin rufen hören, buche ich eine Reise ins Morgenland. Ihre Elke Heidenreich.
Nachschlag. In einer derartigen Gesellschaft sammeln sich die weniger Intelligenten unten und die Intelligenteren oben.
Genau, das war unser satirischer Beitrag, unsere satirische Rezension des Buches von Herrn Sarrazin.
Zu hören im Nachschlag auf Mephisto 97.6. Was hat eigentlich Elke Heidenreich zu dem Buch gesagt? Hat die sich eigentlich schon geäußert?
Nein, ich glaube nicht. Wir sind ihr zuvor gekommen, glaube ich. Ich habe noch nichts von ihr gehört zu diesem Buch. Was Ranitzky dazu sagen würde, ist wahrscheinlich auch eine spannende Frage.
Dir fiel das wahrscheinlich nicht so ganz schwierig, eine Haltung zu Sarrazin zu entwickeln, wie du sozusagen die Parodie da anlegst. Hast du irgendwie kurzzeitig mal drüber nachgedacht, dass man das Buch hätte man ja auch loben können?
Das Buch hätte man auch loben können, ja. Ja, natürlich. Also ich glaube, man hat entweder die Möglichkeit, man springt auf den Zug mit auf und haut genauso drauf wie die anderen oder man bezieht Gegenpositionen. In dem Fall haben wir uns für die Drauhauf, Methode entschlossen. Warum? Weiß ich gar nicht. Vielleicht sind wir in dem Moment einfach gar nicht drauf gekommen, das Buch hoch zu loben.
Ja, da könnte man bestimmt auch eine ganz bitterböse Satire draus machen, wenn man so richtig ernst sich damit auseinandersetzt und es lobt und erzählt, wie großartig dieses Buch doch sei.
Ja, wir haben in der Folgewoche hatten wir dann noch einen Kommentar zu Herrn Sarrazins Auftritt bei Beckmann und da haben wir seine rhetorischen Fähigkeiten sehr hoch gelobt, dass er nicht bis drei zählen kann, denn zweitens ist, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch nicht so gängig.
Ich sehe schon, Thomas, du entwickelst gerade die Idee, ja, die ultimative Lobhudelei auf Thilo Sarrazin und sein Buch. Ja, was sind so die ersten Gedanken, die du da geradezu hast?
Ich muss gestehen, ich habe es ja noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das noch...
Ja, das haben ja Millionen andere Leute auch nicht und reden trotzdem drüber.
Stimmt, ja. Ja.
Wobei, wie oft hat sich das inzwischen verkauft? 500.000, 600.000?
Kann ich nicht sagen, aber ich war neulich gestern erst im Buchladen und da stand es gar nicht so prominent rum. Da waren irgendwie 4, 5 vereinzelte Sarrazin-Exemplare. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr gekauft haben oder ob die schon alle weggingen wie warme Semmel. Kann ich nicht sagen.
Naja, auf jeden Fall hat das clever gelöst. Die Promotion war ziemlich günstig.
Okay, wir überlegen nochmal, vielleicht fällt uns eine ultimative Lobhudelei als Parodie ein.
Ich verziehe das Gesicht.
Das ist eine Frage, ob man das dann eigentlich machen kann. Ja? Oder ob du dann auch in dieser Satire dann eigentlich wiederum auch politisch korrekt sein musst und sollst, ja, obwohl es ja eigentlich Satire ist. Ja, überleg mal, du machst jetzt die ultimative Lobhudelei.
Ja.
Das schnallt doch keiner, dass du das nicht ernst meinst.
Meinst du nicht? Ja. Nachdem dermaßen drauf eingedroschen wurde und dann, kommt drauf an, wo ich es dann schreibe.
Ja, schwierig.
Oder erzähle.
Ja, pass auf, wir geben dir nochmal einen Musiktitel, lange Zeit, darüber nachzudenken. Was habt ihr noch an Musik vorbereitet?
Ja, jetzt kommt der Titel, der eben schon mal leicht angeklungen ist. Und zwar ist das die Aline Cohen Band. Und die war vor kurzem bei uns im Interview im Musikmagazin Tonleiter. Und ja, wir hören jetzt das Lied Ich war hier.
Wir sind fast am Ende dieser Redaktionskonferenz. Traditionell blicken wir am Ende immer auf das Programm von morgen. Und ich habe mal ein paar Themen rausgesucht, die so ein bisschen damit was zu tun haben, über was wir heute geredet haben, zumindest stichwortartig. Wir haben über in die Zukunft blicken gesprochen, in der Sendestrecke Meine Zukunft. Da geht es morgen um, ja, wie komme ich eigentlich zu einer Entscheidung nach der Schule oder nach dem Studium, in welchen Beruf steige ich ein? Und ja, wen fragt man da eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich da zum Beispiel um Rat gefragt habe. Wen hast du gefragt?
Ich habe das mehr oder weniger für mich selbst entschieden. Meine Mutter hat mir geraten, ich solle doch Pastor werden, aber habe ich nicht gemacht.
Okay. Lehrer stehen, das weiß man inzwischen, ganz weit hinten. Ja, also die werden kaum gefragt oder zumindest sehr wenig gehört. Was halt an Tipps für die Berufsberatung betrifft. Freunde, ja, sind auch nicht unwichtig. Auf Platz 2 stehen die Berufsberater und Tara, du bist vielleicht das Gegenbeispiel, aber mehr als die Hälfte sagen, nee, wenn es irgendwie um Jobs geht oder welches Studium schlage ich ein, welche Richtung geht's, ich frage die Eltern. So, und der Frage gehen wir morgen dann hier auf die Radio Wissen einmal genauer nach. Ja, welche Rolle spielen die Eltern eigentlich bei der Entscheidung für Studium, bei der Entscheidung für das weitere Berufliche? Und noch etwas, was auch zumindest als Schlagwort heute wichtig war und aufgetaucht ist. Wir haben über junge Menschen und ihre heimlichen konservativen Neigungen geredet. Wir betrachten das nochmal von einer etwas anderen Seite ausgehend davon, dass auch die Politik ja eigentlich immer nicht so genau weiß, was heißt jetzt eigentlich konservativ? Ja, heißt das Wehrpflicht ja oder nein? Mhm. Also die sogenannten Konservativen sind sich da ja auch nicht immer einig. Und wir haben einmal den Historiker Frank Bösch, der ist Prof an der Universität in Gießen, gebeten, uns den Begriff konservativ mal ein bisschen genauer anzugucken. Professor Bösch hat Standardwerke zu konservativen Milieus im 20. Jahrhundert und auch über die CDU geschrieben. Also um den Begriff des Konservativen, das haben wir morgen bei uns in der Agenda. Ja, soweit der Ausblick auf das Programm von morgen. Ich bedanke mich nochmal hier in der Runde. Mit dabei hier im Studio in Köln waren Thomas Ruscher und Christian Schütte am Mikrofon. Und in Leipzig waren uns zugeschaltet von Mephisto 97.6 Rebecca Plies und Christoph Kotscharte. Vielen Dank auch nochmal an euch.
Gerne. Gerne.
Nicht zu vergessen Norman Wollmacher, der bei uns hier in der Technik saß. Und was hören wir als letzten Titel?
Oh, wir hören noch einen Titel?
Ja.
Gut, ich muss ein paar Worte dazu sagen. Also es sind Tonsteine und Scherben. Ich habe gedacht, das schickt sich natürlich als linker Student, dass sowas in die Sendung reinkommt. Es gibt aber noch eine Hinleitung dazu, nämlich heute genau vor 57 Jahren ist der zweite Teil des Kinsey-Reports in den USA erschienen. Der hieß ja das sexuelle Verhalten von Menschen, Weibchen, und hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und ich habe gedacht, da muss man einen Protestsong spielen. Damals also gesellschaftliche Gleichstellung versus Patriarchismus und in diesem Fall Mensch Meier gegen die Berliner Verkehrsbetriebe. Also mein Tribut an den Kinsey-Report, Teil 2, Tonsteine, Scherben mit Mensch Meier.